Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Martin Böttcher.
Was denkt ein Messerwerfer, wenn er seine Frau in der Manege in Lebensgefahr bringt? Nur eine der Fragen, die wir hier in dieser neuen Folge des Echtzeit-Podcasts beantworten. Es geht nämlich um die Faszination, die scharfe Klingen so ausüben können und auch um die begründete Angst vor dem Messer. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Martin Böttcher und unter anderem geht es um diese Dinge hier. Just a
jackknife. Das Messer ist ein Mehrzweckwerkzeug, das zum Schneiden, Stechen, Hauen oder Hacken dient und aus einer Klinge sowie einem Griff besteht.
Dann bin ich aktuell immer noch der einzige Messerwerfer, der mit zwei Händen vorwärts und rückwärts Messer wirft.
Alois Treind kennt seine Messer.
Man muss immer schauen, welche Arbeit, welches Messer, welcher Schliff. Wenn der Schnitt unsauber pflanzig ist, dann ist natürlich zum Beispiel die Aufnahme der Gewürze anders.
Letztes Jahr wurden allein in London 30 Teenager ermordet und 27 davon erstochen.
Das Faszinierende ist dieses Schneidende, das Trennende, Glatte, das Glänzende, das Helle.
Ein Thema, vier Facetten, jede Menge Messer in der Echtzeit. Warum eigentlich? Ich habe das Gefühl, dass es gerade einen regelrechten Hype ums Messer gibt. Vor allem, aber nicht nur, in der Küche. Und damit fangen wir auch gleich an. Wer ständig auf der Suche nach schönen Dingen ist, für die man viel Geld ausgeben könnte, für den wird es jetzt im doppelten Sinne gefährlich. Es geht nämlich um Küchenmesser, nicht die schnöden für 1,50 von der Resterampe, sondern um sogenannte Spitzenware aus Japan. Besonderer Stahl, der sehr scharf geschliffen werden kann. Alois Treind ist diesen Messern verfallen. Er sammelt Stücke von den besten Produzenten und Schmieden, die es so gibt, und kreiert damit dann japanisch-europäische Gerichte der Extraklasse. Die serviert er in seinem Sterne-Restaurant Shiki in Wien. Mein Kollege Florenz Gilli hat mit Alois Treind über seine Messer gesprochen.
Alois Treind kennt seine Messer, manche sogar beim Namen.
Das ist die rote Drachenprinzessin. Das Ding haben wir aus Tokio mitgenommen.
Wie viele es sind, weiß niemand so genau. Über 100 dürften es locker sein.
Viele schöne Formen, das ist zum Beispiel mein Mickey Mouse Haushaltsmesser, sein Zwergen-Santoku, das Messer der drei Tugenden.
Gut sichtbar liegen die Messer in der Küche des Shiki-Restaurants auf Holzträgern drapiert. In Schutzhülle, damit sich niemand verletzt. Jedes ist handgefertigt, jedes ein Unikat. Vom Allzweckmesser mit Damastklinge über gefährlich imponierende Klappmesser, kurze, geschwungene Säbel oder Filetiermesser mit eingravierten Schriftzeichen. Treind hat für jede Arbeit das passende Werkzeug. Einige sind halbe Schwerter.
45er Klinge ist schon imposant. Da musst du schon ein gutes Brett haben, sonst schneidest du hinten in die Fliesen rein. Also man muss schon ein bisschen üben. Aber dann kann es cool ausschauen.
Messer solchen Kalibers sind nur dazu da, einen einzigen Schnitt auszuführen. Also zum Beispiel Thunfisch in etwa gleich große, servierfähige Stücke zu zerteilen. An japanischen Messern schätzt Alois Treind ihre Präzision und die schlichte Eleganz. Ein Griff aus Magnolie mit einem Büffelhornring an der Klinge befestigt. Beidseitig geschliffene Messer mit einer dünnen Spitze nutzt er hauptsächlich zum Parieren von Fleisch, um Sehnen und überschüssiges Fett zu entfernen. Gemüse schneidet Treind wie die Japaner mit einem kleinen Hackebeil und serviert es in hauchdünn geschnittenen Scheiben oder langen, schmalen Fäden.
Man muss immer schauen, welche Arbeit, welches Messer, welcher Schliff, wie fein ist diese Violine?
Treind ist der richtige Schnitt längst in Fleisch und Blut übergegangen. So als wäre das Messer Teil des eigenen Körpers. Auch das hat er sich von den Japanern abgeschaut.
Japaner schneiden sehr harmonisch. Das schaut dann schon aus, wie wenn der Musik machen will. Also zum Beispiel, man fädelt hinter dem Griff bei der Klinge ein, zieht durch das Fischfilet durch, bis die Spitze vorne rauskommt und legt das elegant zur Seite.
Beim Schneiden geht es nicht nur ums Zerkleinern, auch um Ästhetik, Textur. Wie man schneidet, nimmt sogar Einfluss auf den Geschmack.
Wenn der Schnitt unsauber pflanzig ist, dann ist natürlich zum Beispiel die Aufnahme der Gewürze, der Luft, Sauerstoff, der Marinade anders.
Stumpfe Messer, ein Graus für Alois Treind. Seine Klingen schleift er daher jeden Abend nach Küchenschluss selber.
Nach ein paar Messern hast du halt schwarze Händchen.
Treinds Messerfaszination reicht zurück bis in die Kindheit. Auf dem Land in Niederösterreich aufgewachsen, hatte sein Großvater immer ein Taschenmesser mit Hirschhorngriff dabei.
Ob er jetzt meinen Apfel geschnitten hat für mich oder bei der Bretteljause das Speckstück, das er mir gegeben hat auf dem Bauernbrot mit dem Stück Käse und dem Radieschen, das war da schon das eines der heiligsten.
Heute gibt der 52-jährige Treint für seine Messersammlung alles. Und wenn das heißt, auf Auto oder Eigentumswohnung zu verzichten.
Meine Messerdealer behalten sich die Rechnungen immer bei ihnen, weil ich sag, wenn ich zu Hause diese Rechnung herzeige, bin ich Single dann.
Ein einziges Messer von einem japanischen Meisterschmied gefertigt, kann schon mal so viel kosten wie ein Kleinwagen. So teuer muss es für den Hausgebrauch aber gar nicht sein.
Das kann wirklich ein 60-Euro-Messer einem Menschen ein ganzes Leben gute Dienste leisten und dann noch weitervererbt werden, wenn es gut gepflegt ist.
Spülmittel, Geschirrspüler, harte Brotkrusten, Gift für viele Klingen. Und wer seine Messer ohne Schutzhülle aufbewahrt, riskiert Schrammen. Die Messer, die besonders wertvoll sind, lagert Alois Treint in einem Kabuff im Keller des Restaurants. Nicht berühren, steht auf einem Schild, als wären es Museumsstücke. Alle seien aber in Gebrauch, versichert Treint.
Alois Treint sammelt ganz besondere Messer. Wie viel Unheil Messer anrichten können und was man dagegen tun kann, das beschäftigt uns jetzt. Scharfe Klingen heute bei uns in der Echtzeit und das bringt uns jetzt nach Großbritannien. Dort gibt es, wie Sie vielleicht schon mal gehört haben, ein ziemlich krasses Messerproblem. Während der Corona-Zeit sind die Fälle, bei denen ein Messer eingesetzt wurde, zwar zurückgegangen, aber davor zählten die Behörden rund 46.000 Attacken mit Stichwaffen pro Jahr. Täter und Opfer werden dabei immer jünger. Aber was kann man dagegen tun? Die Briten versuchen es mit Präventionskursen. Sportvereine, ehemalige Gangmitglieder, andere Organisationen bieten die an. Sie wollen so auf die Kinder und Jugendlichen einwirken. Und meine Kollegin Nathalie Klinger, die hat eine Gruppe von 16-Jährigen beim Besuch eines solchen Kurses begleitet. Hallo.
Hallo.
Ja, mit Workshops gegen Messergewalt klingt für mich ein bisschen hilflos, aber neugierig macht das natürlich schon. Was für einen Workshop hast du da besucht? Es gibt ja einige.
Es gibt einige. Ich war beim Ben Kinsella Trust in London. Das ist eine Wohltätigkeitsorganisation und die ist nach einem Opfer benannt, Ben Kinsella. Der war erst 16, als er erstochen wurde. Seine Familie hat daraufhin die Organisation gegründet und Workshops zum Thema Messerkriminalität konzipieren lassen. Die finden in einer Ausstellung statt und richten sich hauptsächlich an Schulen in der Umgebung. Aber es gibt auch Kurse für straffällige Jugendliche zum Beispiel. Der Ben Kinsella Trust will vor allem die Menschen hinter den Statistiken sichtbar machen, auf Opfer- und Täterseite.
Eine Organisation, die sich nach einem Opfer benannt hat, das ist natürlich beeindruckend. Aber wie funktioniert das dann, diese Menschen hinter den Statistiken, wie du es gerade genannt hast, sichtbar zu machen? Wie gehen die Leute vom Ben Kinsella Trust davor?
Die Ausstellung besteht aus verschiedenen Stationen, also Räumen, die einem Thema zugeordnet sind. Einer davon wird zum Beispiel Ben's Room genannt, ein Zimmer mit persönlichen Fotos aus seinem Leben. Das war die erste Station der Workshop-Leiterin Grace. Hier sollen die Teenager Ben erstmal kennenlernen.
Alle Zeichnungen in diesem Raum sind von Ben. Diese Skeletthand war Teil seines Kunstprojekts in der 10. Klasse. Er hat eine 1 gekriegt. Aber das hat er nie erfahren, weil er vor der Bekanntgabe der Noten ermordet wurde.
Ben wollte mit Freunden in einem Pub feiern, dass er seine mittlere Reifeprüfung abgeschlossen hatte. Und dann wurde er in einen Streit mit drei anderen Teenagern verwickelt. Die haben auf ihn eingestochen und Ben ist später im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben.
Ich war selbst mal als Jugendlicher in eine Schlägerei verwickelt, in der mit dem Messer zugestochen wurde. Das war damals die absolute Ausnahme, dass Messer da eingesetzt wurden. Ging aber auch alles unglaublich schnell und hätte dann auch tödlich enden können. Tut es ja auch oft genug. Immer wieder sterben Jugendliche, getötet von Gleichaltrigen, ne?
Ja, das ist ziemlich grausam. Wie du schon sagst, es geht eben sehr schnell. Letztes Jahr wurden allein in London 30 Teenager ermordet und 27, also die große Mehrheit davon, erstochen. Die meisten leider auch von anderen Teenagern. Das macht das Ganze eben noch tragischer.
Ich habe das schon gesagt, während Corona sind die Zahlen so ein bisschen runtergegangen, wahrscheinlich weil einfach nicht so viele Jugendliche auf den Straßen unterwegs waren und die Clubs ja auch zu waren. Großbritannien hat ein Problem mit Messergewalt. Gibt es eine Erklärung, warum das dort so massiv ist, warum sich relativ viele Jugendliche mit Messern bewaffnen und sie dann auch einsetzen?
Also es ist natürlich ein komplexes Problem, aber viele Jugendliche suchen ihren Platz, fühlen sich verunsichert, nicht wahrgenommen, haben das Gefühl, sich wehren und behaupten zu müssen. Das hat auch viel mit Armut und sozialer Ungleichheit zu tun. Manche schließen sich Gangs an, weil sie das einfach als einzige Perspektive für ihr Leben sehen. Die britische Regierung hat über die Jahre die Etats für Jugendarbeit gekürzt, Hilfen für Eltern. Hunderte von Jugendzentren mussten schließen und das hat natürlich nicht gerade geholfen. Es fehlt auch massiv an psychologischer Unterstützung, an Therapieplätzen. Da kommt einfach viel zusammen und unter den Jugendlichen findet immer mehr so eine Art Wettrüsten statt, sagt Patrick Green, der CEO des Ben Kinsella Trust.
The idea that a knife can protect you in certain situations seems to grow exponentially.
Diese Vorstellung, dass ein Messer dich in bestimmten Situationen schützen kann, ist sehr verbreitet. Der eine denkt, sich schützen zu müssen, und dann denkt der Nächste, wenn der ein Messer hat, brauche ich auch eins. Und so enden brenzlige Situationen häufig tödlich. Das Ganze wird durch Musik und Videospiele befeuert. Gewalt wird normalisiert und die Jugendlichen werden desensibilisiert. Soziale Medien, deren Algorithmen Interessierten immer wieder gewaltsame Inhalte anzeigen, vermitteln den Kids zusätzlich den Eindruck, die Welt sei ein gefährlicher Ort und sie müssten sich schützen.
Das ist natürlich naheliegend, dieses, man hat das Gefühl, wenn Gewalt überall ist, muss man sich schützen. Dieser Ben Kinsella Trust, der versucht, dagegen anzugehen. Das klingt aber wie eine ziemlich schwierige Aufgabe.
Absolut. In den Kursen wird zumindest versucht, mit dem Mythos des Messers aufzuräumen. Also zu zeigen, dass ein Messer einen eben nicht stark macht, sondern dass es gravierende Konsequenzen haben kann, es einzusetzen. Zum Beispiel hat die Workshopleiterin den SchülerInnen erklärt, wie schnell man durch eine Stichwunde verbluten kann. Das hat sie in einer Tafel mit 9 Pintgläsern gemacht. Die passt jeweils so ein bisschen mehr als ein halber Liter. Diese typischen englischen Biergläser kennt man. Die waren mit Blut gefüllt, aber natürlich als Zeichnung, nicht als Foto.
3 Pints, you're unconscious. At this point your body is beginning to fall into a coma.
3 Pints und du wirst ohnmächtig und du beginnst ins Koma zu fallen. Dein Körper fährt runter, weil deine Organe nicht mehr genug Sauerstoff kriegen. Bei 4 Pints hat dein Körper gar keinen Sauerstoff mehr und du stirbst.
Man muss das wahrscheinlich so drastisch erzählen, um überhaupt von den Jugendlichen gehört zu werden. Aber wie haben die denn darauf reagiert?
Sie fanden das schon eindrücklich und einer musste sich auch hinsetzen, weil ihm beim Gedanken an so viel Blut schwummrig wurde. Aber der Film, den sie sich über Ben Kinsellas Fall angeschaut haben, der hat noch mehr mit ihnen gemacht. Sie sind ja selbst um die 16 und können sich besonders gut mit Ben identifizieren.
Ich hatte wirklich Tränen in den Augen. Ben hatte ja sein Leben und hat es nur verloren, weil er an dem Tag feiern gegangen ist. Er hat ja nichts falsch gemacht. Das war sehr, sehr emotional für mich.
Die Leute denken nicht nach. Sie denken einfach nur, ich bin wütend, ich werde auf dich einstechen. Aber was, wenn das ihre kleine Schwester wäre, ihr kleiner Bruder oder ihre Mutter? Auch jüngere Kinder sollten so etwas öfter sehen. Dann wissen sie, was passieren kann.
Die Opferseite wird also hier ziemlich stark besprochen in diesen Workshops. Das dürfte dann auch Wirkung zeigen. Aber wie wird über die Täterseite gesprochen? Denn da will man doch eigentlich ran, ne? Also keine Messer mehr mitnehmen, keine Messer mehr einsetzen.
Da kommt ein Schauspieler zum Einsatz, der einen Mittäter einer Messerattacke darstellt. Der sitzt in einem Raum, der sieht aus wie eine Gefängniszelle und er sitzt auf einem dieser typischen Doppelstockbetten, die so richtig unbequem aussehen. Und von dort erzählt er vom Leben im Knast. Die Geschichte geht so, dass er selbst bei der Auseinandersetzung gar kein Messer dabei hatte, am Tatort aber als einziger seiner Freundesgruppe identifiziert und später verurteilt wurde. Und was er erzählt, da können sich die Kids richtig gut reinversetzen.
I started missing my mom's cooking, which I never thought I'd say, because she's not the best cook.
Ich habe sogar das Essen meiner Mama vermisst. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde. Sie ist nämlich nicht gerade die beste Köchin. Früher habe ich auch einfach Pizza über mein Handy bestellt. Ihr habt ja alle ein Handy, ein iPhone, oder? Als ich hier reinkam, war das iPhone 5 gerade neu. Und als ich wieder aus dem Gefängnis entlassen wurde, gab es schon das iPhone 11. Solche Kleinigkeiten machen dich fertig, weil sich die Welt da draußen einfach ohne dich weiterdreht. Und das ziemlich schnell.
Ich könnte mir vorstellen, dass so eine Aussagen vielleicht die Jugendlichen, die du da in den Workshop begleitet hast, besonders so ja, betroffen haben oder ihnen das so klar gemacht haben, was da alles so dahinter steckt. Aber wie ist das mit denen? Hast du mit denen gesprochen, mit den Jugendlichen, welche Rolle so Messer und Messergewalt in ihrem Leben so spielen?
Ja, ich habe mit denen gesprochen. Zwar führt nur ein Teil der Jugendlichen bei den Workshops tatsächlich auch ein Messer mit sich oder hat schon mal eins mitgeführt, aber die Kids kommen doch in Berührung mit dem Thema oder sie kennen zumindest Leute, die sich mit Messern bewaffnen. Eine Teilnehmerin hat mir zum Beispiel von Teenagern erzählt, mit denen sie mal befreundet war.
Sie hatten immer Probleme mit irgendjemandem. Und wenn es keine Probleme gab, sorgten sie dafür, dass es welche gab. Die Messer hatten sie also dabei, um anderen zu drohen.
Sie spricht also so über so typische Stressmacher. Wenn ich mich nochmal so an meine Jugend in Berlin allerdings erinnere, Leute, die Messer dabei hatten, die wollten damit immer so ja, Stärke demonstrieren, andere einschüchtern und vor allem so als harte Typen gelten. Und solche Typen dürften sich dann doch aber von so einem Workshop eigentlich gar nicht beeindrucken lassen, oder?
Ja, vielleicht nicht. Aber die Idee ist, dass Jugendliche, die aufgeklärt sind über die Folgen von Messerkriminalität, eben auch ihre Freunde beeinflussen können. Also dieses klassische Peer-Pressure-Ding. Sie können ihnen dann vermitteln, dass sie zum Beispiel für bis zu 4 Jahre ins Gefängnis kommen können hier in England, wenn sie mehrmals mit einem Messer erwischt werden. Und allein damit kann man sich ja schon seine Zukunft verbauen.
Messergewalt unter Jugendlichen in London. Nathalie Klinger, vielen Dank für diese Einblicke.
Danke, Martin.
Was wohl war, als ein Mensch zum ersten Mal so etwas wie ein Messer in die Hand genommen hat? Hat er damit vielleicht eine Frucht vom Baum geschnitten, etwas geschnitzt, ein Fell bearbeitet oder hat er damit getötet? So oder so, Messer, scharfe Klingen, unser Thema heute in der Echtzeit, das sind entscheidende Werkzeuge für die Entwicklung des Menschen gewesen. Und bis heute üben Messer ja auch Faszination aus, flößen gleichzeitig vielleicht auch Angst ein. Sixt Wetzler ist Leiter des Klingenmuseums in Solingen. Er beschäftigt sich schon sehr lange mit unterschiedlichsten Arten von Messern, mit ihrer Geschichte, ihrem Mythos. Sixt Wetzler hat aber auch persönlich ein Faible für Klingen und für die Fechtkunst. Da gibt's also einiges zu besprechen. Hallo.
Guten Tag, hallo.
Es gibt mehr und mehr Kurse so rund ums Messer. Es gibt Messerschmiedekurse, Schleifkurse, dazu kommen dann Bücher. Es gibt Messerläden mit speziellen Exemplaren. Man könnte fast sagen, es gibt einen Hype ums Messer, eine Faszination für scharfe Klingen. Wie erklären Sie das?
Das speist sich, glaube ich, aus zwei Strängen. Einerseits gibt es heutzutage ja insgesamt so einen Trend zum ich will selber machen, ich will so ein bisschen zurück zur Natur, weiß ich nicht, aber so ein bisschen vielleicht, ich will zurück auf den Bauernhof. Da gibt es ja insgesamt so eine gesellschaftliche Bewegung. Leute wollen ihren Schnaps selber brennen und wollen alles Mögliche selbst machen und wollen eben auch ihre Messer gerne selber machen, haben Freude auch an Qualität, an irgendwie gutem Handwerk. Das ist also der eine Strang. Und der andere Strang beim Messer speziell ist, dass wir als Menschen, glaube ich, eine ganz tief eingeprägte Faszination für die Klinge, für das Messer, für das Schneidende haben, die uns ja seit Hunderttausenden von Jahren begleitet.
Und wie ist das bei Ihnen persönlich? Was fasziniert Sie so an Messern?
Das Faszinierende ist dieses Schneidende, das Trennende, dass dieses Messer die Möglichkeit hat, ja die Welt zu verändern, zu verwandeln, wenn man so will. Ja, mit einer Klinge kann ich irgendwas, was vorher eine Einheit war, in zwei teilen. Ich kann etwas schaffen, ich kann aus einem Stück Holz etwas schnitzen. Ja, also das Messer ist unser Zugriff auf die Welt, um die Welt nach unserem Wunsch zu formen. Und das andere ist eben ganz stark, wie sieht das Messer denn aus? Ja, die Menschen haben, glaube ich, insgesamt eine Faszination für Symmetrien, für glatte, schöne Oberflächen, für das Glänzende, das Helle. Und auch das vereint sich ja im Messer. Also es ist die Materialität und die Funktion, glaube ich, die zusammenkommt.
Wie ist das denn mit Ihnen? Fühlen Sie sich stärker mit einer Klinge in der Hand, zum Beispiel beim Fechten?
Die Klinge hat genau dieses Versprechen natürlich in sich. Die Klinge verspricht irgendwie Macht. Du bist mehr, als du ohne Klinge bist. Als Mensch hast du keine Reißzähne oder Klauen, so wie die Tiere. Und die Klinge ersetzt das sozusagen. Und dieses Versprechen ist da. Ja, das fühlt man, wenn man sowas in die Hand nimmt. Und das ist natürlich aber auch genau die Gefahr, die von der Klinge ausgeht. Das ist auch der Grund, weshalb manche Leute zurückschrecken vor der Klinge. Also es ist diese Doppelgestaltigkeit.
Ja, Faszination und Furcht, beides spielt da mit auf jeden Fall. Ja. Im Klingenmuseum, da zeigen Sie ganz unterschiedliche Exemplare. Was sind denn so ganz besondere Stücke bei Ihnen in der Schau, die Sie so hervorheben würden?
Ganz besondere Stücke sind für mich immer Stücke, die noch eine Geschichte erzählen neben dem Materiellen. Ein Liebesdolch beispielsweise, der Griff aus einem rosanen Quarzgestein, eine Liebesbotschaft auf die Klinge eingraviert, die anscheinend irgendwann mal eine feine Dame, einen feinen Herrn gemacht hat. Sowas sind Stücke, die mich faszinieren, weil man sich fragt, was sind denn die Menschen hinter diesen Stücken, die dieses Messer irgendwann mal getragen haben.
Und wissen Sie das? Was war da für eine Geschichte beim Liebesdolch? Von wann stammt der denn überhaupt?
Der stammt aus dem 16. Jahrhundert und wir können es leider nicht genau fassen. Also aufgrund der Inschrift wird es klar, dass es wohl so eine Gabe war. Die sollte wohl auch den Empfänger daran erinnern, dass er gefälligst nur diese eine haben sollte. Also da ist so ein bisschen auch eine Anweisung, ein Befehl damit untergebracht. Ganz mein oder gar nicht sein, so ungefähr. Also entweder du gehörst ganz zu mir oder wir lassen es ganz bleiben, so. Aber wer genau das getragen hat, wem es von wem geschenkt wurde, ist leider nicht mehr nachvollziehbar.
Es gibt bestimmt auch Messer, die früher eine viel größere Bedeutung haben als heute. Also wenn man zum Beispiel mal das Skalpell nimmt, die moderne Medizin setzt ja eher so auf Laserskalpell als auf Klingenskalpell. Oder auch, ich weiß nicht, wie das mit den Taschenmessern ist, diese Schweizer Offizierstaschenmesser, die werden zwar immer größer und mit immer mehr Funktionen, aber man hat so das Gefühl, so richtig trägt die eigentlich keiner mehr.
Ich würde Ihnen recht geben. Insgesamt ist es nicht mehr so verbreitet wie früher, dass ein Messer getragen wird, dass ein Taschenmesser getragen wird. Ich denke auch, wenn man es gerade auch bei Kindern heute ganz anders ansieht. Ja, also ich komme gebürtig vom Rand des Schwarzwaldes und als wir klein waren, junge Jugendliche, da war das ganz selbstverständlich, dass meine Kumpels und ich, dass wir alle ein Taschenmesser dabei hatten. Wir waren noch viel im Wald unterwegs und so. Und natürlich hatte man ein Messer. Ja, heute wird es sehr schnell sehr kritisch gesehen. Oh, warum haben denn die Kinder ein Messer dabei? Und da gibt es irgendwie so eine Distanz, die man sich von dieser materiellen Kultur gebildet hat in den letzten Jahrzehnten.
Ja, da kommt dann wieder die Furcht vor dem Messer natürlich dazu. Ja. Ihr Klingenmuseum, das befindet sich in Solingen. Das dürfte nicht nur mir so gehen. Ich höre Solingen und ich denke an Klingen. Natürlich nicht nur Messer, auch Scheren und sowas. Die Stadt ist seit dem Mittelalter das Zentrum der deutschen Schneidewarenindustrie. Aber ist das immer noch so? Welche Rolle spielt das Messer heute in Solingen?
Das Messer spielt immer noch eine wichtige Rolle in Solingen. Also Solingen hat sich 2012 diesen Titel Klingenstadt gegeben lassen. Das ist heute noch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor tatsächlich. Es gibt ja immer noch einige Firmen, die Klingen produzieren und auch weltweit dann vermarkten, die Klingen auf höchstem Niveau, auf höchster Qualität produzieren. Und es ist eben bedeutend auch für die Selbstwahrnehmung der Solingerinnen und Solinger. Das merkt man auch dann, sobald man mit Solinger BürgerInnen ins Gespräch kommt, die schon seit einigen Generationen hier mit ihrer Familie in der Stadt verortet sind, kommt von jedem und jeder die Geschichte. Ja, mein Großvater, der war auch damals Schleifer bei Firma XY. Ja, meine Tante, die hat auch damals bei Firma XY in der Schneidwarenproduktion gearbeitet. Also fast jede und jeder hat auch so eine Familiengeschichte, die da irgendwie reinspielt.
Wir leben ja gerade leider in einer Zeit der Gewalt. Kann man sicherlich mal die Frage stellen, wäre eine Welt ohne Messer eine bessere Welt, eine friedlichere?
Ja, also aus meiner Sicht natürlich auf keinen Fall. Das Messer ist ja heute oder die Klinge ist nicht das Primärmittel, mit dem heute militärische Gewalt ausgeübt wird. Ja, und wie gesagt, mein Zugriff auf das Messer ist ein so universelles Werkzeug, dass es natürlich auch zum Negativen benutzt werden kann. Das ist was, worüber wir auch als Museum offen sprechen wollen, was wir nicht rausdividieren wollen. Aber das Messer ist eben so unendlich viel mehr. Das ist unser erstes und wichtigstes Werkzeug, um irgendwie mit der physischen Welt um uns herum zu interagieren. Insofern, ich glaube, dass eine Welt ohne Messer vor allem viel, viel trauriger wäre und ein bisschen weniger beherrschbar. Beginnt beim Frühstücksbrötchen morgens.
Sixt Wetzler, er ist der Leiter des Klingenmuseums in Solingen. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank ebenso.
Übrigens, das Deutsche Klingenmuseum präsentiert im Mai eine große Messermesse, die KNIFE 2022, am 14. und 15. Mai in Solingen. Messer, wir haben es schon gehört, sind nicht nur Objekte der Begierde für Spitzenköche und Sammler, sondern sie sind auch riskant, ganz besonders, wenn man mit ihnen um sich wirft. Wir lernen jetzt den schnellsten Messerwerfer der Welt kennen, kein Witz. Er hat schon als Kind damit angefangen, heute wirft er mit den Messern in der Manege unter anderem auf seine Frau, und zwar mit besonders spitzen Messern. Irene Önsöz hat ihn getroffen, den schnellsten Messerwerfer der Welt, und ihm so einige Geheimnisse entlockt.
Mein Name ist Patrick Brumbach, ich bin 41 Jahre alt und vom Beruf professioneller Messerwerfer.
Hier haben wir jetzt einfach zwei verschiedene Wurfmesser, und hier muss jedes Messer leicht anders geworfen werden, weil jedes Messer vom Gewicht auch ein bisschen unterschiedlich ist. Aber man hat das im Gefühl. Man nimmt dieses Messer in die Hand, weil man jahrelang damit trainiert und arbeitet, und dann weiß man schon genau, wie man dieses Messer einfach zu werfen hat, ne? Mein Vater früher schon damit geworfen, ich jetzt schon und jetzt meine Kinder. Da steckt einfach auch so viel Sentimentalität dahinter. Die sind nicht speziell ausbalanciert. Es ist einfach Talent zum Messerwerfen, Liebe zum Beruf. Und dann entsteht einfach ein Gefühl.
Ich bin jetzt die sechste Generation einer Zirkusfamilie.
Mein Vater, der hat sich auf das Messerwerfen spezialisiert, war eben auch als Messerwerfer auf der ganzen Welt dann gebucht. Und der hat wirklich noch genauer geworfen als ich, wirklich auf Millimeter. Also da mussten einige Hemden und Blusen meiner Mutter dran glauben. Meine Mutter war dann die erste Person, die am Messerbrett stand und hat immer beim Training beobachtet. Und natürlich hat sie dann auch irgendwie ein Gefühl dafür bekommen, ob sie mir vertrauen kann. Ist nicht selbstverständlich, sich von 10-Jährigen damit Messern bewerfen zu lassen. Und das war für mich zu Beginn auch erstmal so eine ganz ungewohnte Situation. Jetzt steht die Mutter am Messerbrett und du wirfst da Messer. Als ich dann so 13, 14 war, haben meine Eltern mich aber auch gefragt, möchtest du das überhaupt? Möchtest du einen anderen Beruf erlernen? Aber es war schon so eine Leidenschaft von mir, nicht nur der Auftritt in der Manege, sondern das ganze Leben drumherum. Wenn man offen dafür ist, ist Zirkus ein sehr schöner Ort, um aufzuwachsen.
Eins, go!
Der allererste Rekord, das war damals in der RTL-Sendung Guinness Größte Weltrekorde mit Oliver Geissen, hatte ich 96 Messer in einer Minute geworfen. Also es zählen auch nur die, die stecken bleiben. Das waren diese 96, geworfen waren es, glaube ich, 100.
Wir haben einen neuen Guinness Weltrekord.
Dann bin ich aktuell immer noch der einzige Messerwerfer, der mit zwei Händen vorwärts und rückwärts Messer wirft. Und da habe ich einen aktuellen Rekord mit 74 geworfenen Messern in einer Minute mit zwei Händen rückwärts.
Gratulation, Patrick Brumbach, meine Damen und Herren. Dankeschön.
So wie so ein Feuerwerk, und wenn ich dann selbst so diese Aufnahmen davon sehe, kann man das selbst kaum glauben. Ne? Nachher bei dieser Aufzeichnung fand ich auch, dass das eben sehr schnell aussieht und war mir so gar nicht bewusst als Messerwerfer. Wir haben ja verschiedene Messer, die wir werfen, von afrikanische Buschmesser, indische Gurkha-Messer, die sind so leicht gebogen, und einfach eine sehr große Vielfalt der Messer mit unterschiedlichen Gewichten, von 500 Gramm bis zu einem Kilo. Und egal wie das Messer ankommt, wenn es dich trifft, es entstehen immer große Verletzungen. Selbst wenn der Griff dich treffen würde bei einem hohen Gewicht, entstehen große Verletzungen. Ich muss mir immer wieder das Vertrauen erarbeiten. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und das darf man nie auf die leichte Schulter nehmen. Ich habe einfach die Verantwortung für ein Menschenleben in dem Moment. Und da ist es für mich auch immer wichtig, Tagesform einzuschätzen. Wenn man sich mal nicht fühlt, dann darf man nicht einfach sagen, okay, ich kann das und jetzt hier feuerfrei, sondern dann hält man auch gewisse Sicherheitsabstände ein. Das ist fürs Publikum kaum sichtbar, ob ich jetzt sage, ich bin so 1 oder 2 Zentimeter vom Körper weg oder vielleicht mal 5 Zentimeter. Das ist für mich schon wirklich ein großer Abstand dann mehr und fürs Publikum aber nicht unbedingt, ja, so auffallend. Ich muss mich natürlich auch auf meinen Partner oder Partnerin verlassen, die am Messerbrett stehen, denn wenn ich einmal abgeworfen habe und das Messer durch die Luft fliegt, dann kann ich es nicht mehr aufhalten. Vor der Aufführung habe ich recht, danach meine Frau. Man merkt bei jedem Wurf, das ganze Publikum, dieses Raunen, so, oh, Ne? Also da bekommt man teilweise manchmal Gänsehaut in der Manege. Und nach diesem letzten Kunststück, das ist dann immer nochmal so ein kleiner Trick, werfe ich das letzte Beil, diese letzte Sternachs genau in die Mitte des Bretts und meine Frau springt dann zur Seite. Ne, so als nochmal so als Wow-Effekt. Aber sie hat ja genug Zeit, denn wie gesagt, 15 Meter dauert schon, bis das ankommt. Und wenn dann dieser Applaus kommt, ne, das ist schon ein Wahnsinnsgefühl.
Zack, zack, zack. So geht das beim schnellsten Messerwerfer der Welt. Ein Thema, vier Facetten. Heute haben wir uns mit scharfen Klingen beschäftigt, mit den guten und den schlechten Seiten der Messer. Und damit sind wir jetzt durch. Die Echtzeit, live im Radio, immer am Samstag zwischen 16 und 17 Uhr im Deutschlandfunk Kultur oder auch als Podcast, fast überall, wo es Podcasts gibt. Und auch noch der Hinweis auf unsere Serien, die haben einen eigenen, den Serien-Podcast. Ich bin Martin Böttcher, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, oder? Tschüss.